In Inside Military Business sprechen wir dieses Mal über ein Thema, das im Geschäft mit Bundeswehr und öffentlicher Hand oft wie eine Spezialmaterie wirkt. In Wahrheit aber sehr früh über Belastbarkeit, Verhandlungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit entscheidet. Das Preisrecht. Warum ist das so relevant? Weil Unternehmen in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie nicht nur technisch und fachlich überzeugen müssen. Sie müssen ihre Preisbildung auch nachvollziehbar herleiten, sauber dokumentieren und in Verhandlungen belastbar vertreten können. Genau darum geht es in dieser Folge. Was wird in der Praxis unterschätzt? Wo entstehen typische Fehler? Und was müssen Unternehmen aufbauen, um hier professionell anschlussfähig zu sein? Bei mir im WIMCOM-Studio sind heute Dr. Matthias Witt, Geschäftsführer der WIMCOM, der das Thema aus Unternehmenssicht einordnet. Und Dietmar Weidenfeller, Direktor AD im Bayern BW mit jahrzehntelanger Erfahrung in Preisprüfung, Preisverhandlung und Führungsverantwortung im BWB, im BMVG, im Bayern BW sowie im internationalen Umfeld. Inside Military Business, der Podcast der WIMCOM. Wir verstehen Business to Military und hier erklären wir, wie es funktioniert. Ja, und damit herzlich willkommen im WIMCOM Podcast Studio. Zunächst einmal Dietmar, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Morgen Tom, ich freue mich, dass ich hier bin.
Wir haben gerade gehört, was du schon alles Beeindruckendes gemacht hast. Genauso beeindruckend natürlich deine Vita, lieber Dr. Matthias Witt. Hallo Matthias, grüße dich.
Guten Morgen Tom, hallo.
Sag mal kurz ein Wort zu dem, was Dietmar alles mitbringt hierhin, und das ist, glaube ich, exemplarisch dafür, als Thema mal kurz vorweggeschoben, wie die WIMCOM aufgestellt ist. Absolute Experten auf ihrem Gebiet, die ganz, ganz viel Erfahrung mitbringen und damit ganz wertvoll sind, vor allem auch für eure Kunden.
Ja, Dietmar kenne ich ja schon seit längerem, auch aus meiner Rolle als der Sprecher der Mittelständler in der DWT, wo wir auch Preisrechtsveranstaltungen gemacht haben, als Dietmar noch in der Rolle war als Gruppenleiter Preisrecht in der Abteilung T im Bayern BW, also im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, 12,5 Autominuten von hier entfernt. Und im Rahmen dieser Seminare wurde immer schon klar, dass es eben wichtig ist, dieses Thema in der Komplexität zu begreifen, aber dass man eben auch jemand braucht, der eben auch die Industriesicht versteht. Also wirklich beide Sichten, darauf legen wir ja sehr viel Wert. Und ich glaube, das habe ich jetzt aber auch erst durch die Zusammenarbeit mit Dietmar erkannt, dass es wichtig ist, dass man auf der einen Seite eben die Amtsseite versteht, aber dann eben auch die Notwendigkeit, sich eben auch in die Unternehmen, ob das nun kleine oder größere sind, dann auch wirklich hineinzuversetzen. Und dadurch, dass du, Dietmar, eben diesen Hintergrund hast in, ich sag mal, im Preisrecht mit allen Facetten, inklusive den internationalen, auch Erfahrung, aber auch viel Erfahrung, wie Unternehmen damit umgehen, also wirklich in der Praxis, freue ich mich eben auch, dass du nach deiner Zeit im Amt dann eben auch hier bei uns aufgeschlagen bist und dann eben uns mit dieser Expertise tatkräftig unterstützt.
Und die teilen wir heute im Podcast, und damit starten wir mal ganz grundsätzlich. Wenn über das Geschäft mit der Bundeswehr gesprochen wird, dann denken viele zuerst an Bedarf, an Beschaffung und Technik. Preisrecht kommt oft deutlich später ins Blickfeld, obwohl es sehr früh Weichen stellt. Dietmar, wenn wir ganz vorne anfangen, was versteht man im wehrtechnischen Umfeld unter Preisrecht und warum ist das eben kein Randthema?
Ja gut, Preisrecht ist erstmal ein ganz spezialisiertes Rechtsgebiet, das auf alle Aufträge öffentlicher Auftraggeber Anwendung findet. Und das ist natürlich im wehrtechnischen Umfeld aller Aufträge der Bundeswehr und hier im Besonderen des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung als der wesentliche Bedarfsdecker für die Bundeswehr. Und dieses Preisrecht ist eigentlich kein kompliziertes Rechtsgebiet. Es besteht einmal aus der Verordnung über die Preise für öffentliche Aufträge bei der PR-Nummer 3053, wie aber auch aus den Leitsätzen für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten 52 Stück, die dann Anwendung finden, wenn Selbstkostenpreise zu vereinbaren sind. Und ich bezeichne es soweit immer gerne als 52 gute Rezepturvorschläge für die Preisbildung aufgrund von Selbstkosten. Und diese Verordnung, dieses Preisrecht regelt dann, wie eben die Preise für Leistungen und Produkte für die Bundeswehr zu ermitteln sind, wie sie vereinbart werden und wie sie dann letztlich auch gegebenenfalls geprüft werden müssen. Immer dann vor dem Grundziel der Verordnung eben den allgemeinen Preisstand zu wahren, was sich aus dem Preisgesetz von 1948 ergibt, wie aber auch den öffentlichen Auftraggeber vor zu hohen und unangemessenen Preisen zu schützen. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann bleibt eben vor dem Hintergrund, dass die Bundeswehr ja doch sehr spezialisierte, sehr individualisierte Produkte eben benötigt, um ihren Bedarf zu decken, eben die Notwendigkeit, diese anders zu decken als über den allgemeinen Markt, wo sie eben nicht angeboten werden. Ja. Und dann ist überall dort, wo nötig, eben durch den öffentlichen Auftraggeber mittels eines Vergabeverfahrens ein besonderer Markt zu schaffen, um dann durch die Konkurrenzierung darauf möglicherweise und hoffentlich zu wettbewerblichen Preisen, dann eben zu Marktpreisen des besonderen Marktes zu kontrahieren. Und wenn das dann nicht möglich ist, dann fallen wir in die Selbstkostenpreisbildung nach den LSP und diesen dann eben entsprechend zu kalkulieren und zu ermitteln und entsprechend dann auch vertraglich zu vereinbaren.
Ich habe sehr gemocht, als du gesagt hast, das ist gar nicht so kompliziert.
Das war ja, wie gesagt,
sehr schöner Blick des Experten. Matthias, warum wird Preisrecht aus Unternehmenssicht in der Praxis trotzdem häufig viel zu spät adressiert?
Ja, man merkt ja schon an den ersten Ausführungen von Dietmar, dass man schon von einer hinreichenden Komplexität des Themas sprechen muss. Ich glaube, man muss einfach erstmal als derjenige, der neu in dem Geschäft mit dem öffentlichen Auftraggeber sich befindet, verstehen, und das hast du ja auch schon mal angedeutet, dass wir über erstmal nicht intakte Märkte sprechen, in dem Sinne, dass man eben nur wenige Anbieter und wenige Nachfrager hat oder manchmal eben auch nur einen Anbieter oder auch nur einen Nachfrager. Damit ist dieser Markt gestört und damit muss gewährleistet werden durch das öffentliche Preisrecht, was du Dietmar auch schon skizziert hast, dass eben gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber, die jetzt mal in einem Satz gesagt, die Preise nicht höher sind als gegenüber zivilen Kunden. Das mal so in einem Satz formuliert. Warum ist es für Unternehmen erstmal so schwer, das zu verstehen? Die Unternehmen, die konzentrieren sich viel erstmal auf das öffentliche Vergaberecht. Also wie werden Leistungen auch ausgeschrieben im europäischen Kontext und dann national runtergeschlagen. Dann schauen die eben auch sehr auf die Verträge. Hier muss man sagen, dass es eben auch hier Musterverträge gibt, aber grundsätzlich eben auch Vertragsfreiheit. Und das ist auch genau die Überleitung zum Preisrecht. Also Preisrecht ist schon auch auf der einen Seite eine Regulierung, aber ich muss mir eben auch vergegenwärtigen, wie bin ich als Unternehmen aufgestellt und welche Art der Preise leiten sich daraus ab. Und das wird oft vernachlässigt, weil ich eben ein Bündel von Themen habe, wenn ich diesen Markt betrete, aber ich muss mich eben auch mit dem öffentlichen Preisrecht beschäftigen.
Lass uns mal auf die Praxis schauen. Also viele Unternehmen halten ihre Kalkulation zunächst für sauber, bis sie merken, dass Herleitung und Nachweisführung aus Sicht der öffentlichen Hand anders bewertet werden. Dietmar, welche Fehler oder Schwachstellen siehst du bei Unternehmen besonders häufig, wenn es um Kalkulationen geht, um Preisbildung und Unterlagen?
Du hast drei Felder genannt, eben Kalkulation, Preisbildung und Unterlagen, in denen es ja immer wieder um eine saubere und klare Benennung geht. Und hier bei der Kalkulation wäre insbesondere natürlich eine unklare und fehlerhafte Kalkulation oder Kostenabgrenzung zu nennen, insbesondere mit Blick auf eine klare Trennung von Einzel- und Gemeinkosten. Hier werden häufig die Kosten falsch zugeordnet, sie werden pauschal geschätzt oder aber nicht verursachungsgerecht zugeordnet. Dann besteht das Problem einer nicht oder nicht ausreichend prüffähigen Kalkulationsgrundlage mit Blick auf die Zuschlagssätze. Das heißt, die werden nicht ausreichend hergeleitet oder basieren oft auf veralteten Zahlen. Das ist auch ein Problem, was sich häufig in der Preisprüfung dann zeigt. Und dann sind im Bereich der Kalkulation sicherlich auch fehlende oder besser veraltete Vorkalkulationen zu nennen. Das heißt, eben in dem Moment, die Kalkulationen sind nicht ausreichend detailliert genug kalkuliert, die Annahmen werden nicht dokumentiert und Risiken werden eben nicht systematisch berücksichtigt in den Fällen. Wenn wir auf die Preisbildung rübergehen, ja, dann ist immer wieder die Frage, natürlich initiativ zu stellen, welcher Preistyp ist denn jetzt in der Kalkulation anzusetzen. Und hier stellt sich dann natürlich für jeden, der eben in einem Angebot befindlich ist, die Frage, kann ich möglicherweise für dieses Produkt, das ich anbiete, einen Marktpreis anbieten? Habe ich entsprechende Umsätze, die hinsichtlich Qualität, Güte und Preis mit anderen Kunden ebenso vergleichbar wären wie für die Leistung, die ich jetzt der Bundeswehr anbiete? Und wenn ich das nicht habe, ja, dann bin ich natürlich in einem Selbstkostenpreis. Und dann erlebe ich oft bei Unternehmen, dass es ihnen nicht ganz klar ist, welcher Selbstkostenpreis denn angemessen und rechtlich anzusetzen wäre. Ist es der Fest-, der Erstattungs- oder der Richtpreis beispielsweise? Und da stellt sich ja auch immer die Frage, welcher Preistyp ist der für mich sicherere? Vielfach, und das hat in der Vergangenheit beispielsweise das Vorhaben A400M gezeigt, war die Festpreisbildung in solchen Fällen bei völlig neuen Produkten der Fall. Hier wäre man besser auf die sichere Seite eines Richtpreises oder möglicherweise auch eines Erstattungspreises gegangen, um dann auch die Sicherheit in der Kostenabdeckung zu haben. Ja, letztlich ist da natürlich immer wieder auch bei der Preisfestsetzung die nachvollziehbare Dokumentation zu nennen, die oft zu vermissen ist. Und letztlich dann natürlich bei längerfristigen Verträgen dann noch die Fragestellung der Preisfortschreibung zu berücksichtigen. Auch das ist eine Fragestellung, die bei Verträgen, die über mehrere Jahre laufen, immer wieder ein wichtiges Kriterium ist. Ja, und dann mit Blick auf Unterlagen, ja, fehlende Kalkulationsunterlagen, die da sind, die nicht nachvollziehbar gestaltet sind, die schlecht strukturiert sind, wo eben im Falle der Prüfung eben ganz einfach die Belege fehlen und damit dann die Dokumentationssache so schlecht ist, dass man zu einem prüffähigen Preis käme. Hm. Das sind also die Dinge, die drei Felder, die du benannt hast. Und ich würde dann aber auch systemische Probleme nennen. Das ist zum einen fehlendes Preisrechts-Know-how in den Unternehmen. Das beobachtet man nicht nur eben bei Start-ups und kleinen mittelständischen Unternehmen, sondern zwischenzeitlich auch bei den großen Unternehmen, die früher eigene Abteilungen im preisrechtlichen Bereich haben und die da sehr zurückgefahren haben und damit das Preisrechts-Know-how auch nicht mehr so abbilden wie in meinen Augen notwendig. Hinsichtlich klarer Prozesse sind dann natürlich auch die Prozesse hinsichtlich standardisierter Kalkulationsgrundlagen und Schemata zu nennen, die fehlen. Und letztlich, ja, will ich auch das Thema Qualitätssicherung sowie eine hinreichende Vorbereitung auf die Preisprüfung selbst nennen. Also viele Firmen gehen nicht mit einer hinreichenden Vorbereitung in eine Preisprüfung hinein. Das haben wir auch hier in der Firma, Matthias, du wirst wissen, die Firmen rufen montags an, donnerstags kommt eine Preisprüfung, was muss ich denn tun? Also das ist natürlich der falsche Satz. Ich muss eine Preisprüfung kontinuierlich über den Projektverlauf immer wieder mitplotten, muss sie vorbereiten, muss die Unterlagen sichten und am besten eine Preisprüfakte im Projektverlauf entsprechend aufbauen. Ja, und wenn das nicht passiert, ja, dann habe ich halt das Problem, dass in der Preisprüfung Preisreduzierungen passieren. Was aber wesentlich schwieriger und schlimmer ist in meinen Augen, ist das Thema Reputationsproblem beim öffentlichen Auftraggeber selbst.
Mhm. Aber es ist ja gut, dass diese Expertise, wenn sie in den Unternehmen nicht vorhanden ist, eben dann hier vorhanden ist und ihr entsprechend beraten könnt. Matthias, was wir gerade gehört haben, welche Folgen hat all das in der Praxis? Geht es dann eher nur um Zeitverlust oder tatsächlich auch um wirtschaftliche Nachteile?
Also das Schwierige, und das zeigen ja schon, Tom, die Ausführungen von dir, Dietmar, ist eben, dass ich einer Logik folgen muss, die jetzt erstmal sehr starr erscheint und die eben vor allen Dingen fordert, dass ich in der Dokumentation so sauber bin, dass eben auch ein Dritter damit etwas anfangen kann. Also nicht nur Preisprüfer, sondern wenn, ich sag mal, im Controlling der eine nicht da ist, krank ist oder möglicherweise auch ein Arbeitsplatzwechsel stattgefunden hat, dass eben auch ein Dritter und Vierter das nachvollziehen kann. Das ist, und das zeigt wirklich die Praxis, eines der ganz großen Herausforderungen. Mhm. Zweiter Aspekt ist, und das hast du die immer auch schon angesprochen, es kann sein, dass ich einen Vertrag unterzeichne, davon ausgehe, dass eben ein Marktpreis zustande gekommen ist, der Marktpreis aber nur durch den Preisprüfer auch festgesetzt werden kann und es dann eben dazu kommt, dass eben zum Beispiel ein Selbstkostenfestpreis zustande kommt, das heißt ein Preistyp, der auf einer vorkalkulatorischen Basis gründet. Und diese Situation macht das natürlich sehr schwer, also vertraglich, weil ich habe ja einen Vertrag über eine Leistung gesprochen und ich weiß aber nicht, ob dieser Preistyp standhält. Das ist eben auch nochmal eine Herausforderung. Eine weitere Herausforderung ist, und das klang jetzt ja auch schon an in der Diskussion, ich muss bei aller Begeisterung für das Preisrecht und für die Einheit des Preisrechts natürlich jetzt auch aus Geschäftsführersicht darauf schauen, ob ich auch für mein Unternehmen auskömmliche Preise auch habe. Das heißt, ich muss erstmal für mich auch betriebswirtschaftlich kalkulieren, was brauche ich für eine Marge, also wirklich einen Gewinn, damit ich das Unternehmen auch führen kann, weil es bringt nichts, das Feld des öffentlichen Rechts und damit auch das Preisrecht zu betreten, wohl wissend, dass ich das betriebswirtschaftlich gar nicht durchhalten kann. Und das muss eigentlich, ich sag mal, als Vorprüfung stattfinden, bevor ich überhaupt mit dem öffentlichen Auftraggeber zu tun habe. Wenn ich mache das jetzt mal ganz lapidar, wenn ich weiß, ich brauche für mein Geschäft eine Marge von 20% und kann jetzt beim öffentlichen Auftraggeber eine Marge von, in Anführungsstrichen, nur 8% realisieren, dann kann ich dieses Geschäft nicht machen. Und dann muss ich das eben auch im Vorhinein bewerten.
Hm. Lass uns mal auch die Gegenfrage stellen. Was machen Unternehmen denn richtig, die Preisrecht nicht nur formal abhaken, sondern eben auch strukturiert beherrschen? Matthias, wenn ein Unternehmen Preisrecht ernsthaft sauber aufstellen will, wo sollte das Thema intern organisatorisch verankert sein?
Also es muss, wenn es wirklich sauber aufgestellt ist, in einer idealtypischen Konstellation, wäre es eigentlich ganz wichtig zu überlegen, welche Gesellschaft, wenn wir zum Beispiel eine Holding haben oder wir haben vielleicht auch einen größeren Gruppenverbund, dann ist ganz wichtig zu überlegen, welche Gesellschaft überhaupt Bieter ist. Das hört sich jetzt erstmal sehr trivial an, aber ich muss ja bestimmte qualitative und quantitative Kriterien erfüllen. Und das macht Sinn, wenn ich das eben auch auf ein Unternehmen auch beziehe, weil ich dann eben auch die Möglichkeit habe, auch entsprechend mit Auftragnehmern und Unterauftragnehmerverhältnissen auch zu arbeiten und die dann aber auch festlege. Das erscheint trivial, ist aber oftmals so, dass eben mit dem gesamten Laden, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, geboten wird. Das ist vor dem Hintergrund von Risikoabwägungen natürlich auch schwer, weil es dann vielleicht einfacher ist, erstmal mit einer Projektgesellschaft eben auch tatsächlich zu bieten. Und dann muss ich immer auch gucken, wenn ich eine bestimmte Leistung auch anbiete, was habe ich eben auch dort jetzt aus der Sicht des Generalunternehmers an internen, aber auch externen Unterauftragnehmerverhältnissen. Wenn ich dieses Konstrukt erstmal für mich geschaffen habe, dann kann ich eigentlich, so wie ich auch eben schon mal ausgeführt habe, schauen, wie muss ich mich betriebswirtschaftlich aufstellen. Und dann, und Dietmar, du hast es auch angesprochen, wenn ich dann zum Beispiel denke, es müsste eigentlich ein Marktpreis werden und dann aber der Preisprüfer feststellt, nein, die Kriterien dafür lagen jetzt nicht vor, dann muss ich quasi als so eine zweite Verteilungslinie den Selbstkostenfestpreis, den ich ja gerade nochmal erklärt habe, auch annehmen. Und da muss die Dokumentation vorkalkulatorischer Art eben auch genau so eben auch aufgestellt werden. Und das muss man beachten. Und da gibt es auch wenig links und wenig rechts. Und nochmal zu deiner Frage, Tom, wo muss das verortet werden? Eigentlich ist es so, dass der Geschäftsführer eines Unternehmens die Grundzüge vom Preisrecht verstehen muss, weil das hat auch immer eine Implikation auch auf den Vertriebler, wie er unterwegs ist, aber eben auch auf die Juristen, die zum Beispiel Verträge vorbereiten, aber auch auf die Geschäftspartner. Weil wenn ich zum Beispiel auf Tier 1-Ebene anbiete, ich habe über mir das Systemhaus und darüber wiederum den Kundenbundeswehr, zum Beispiel das BeinBW hier in Koblenz, dann muss ich ja auch sicherstellen, dass ich alle Informationen vom Systemhaus, die preisrechtliche Relevanz haben, und das haben fast alle Unterlagen, dass ich die auch vorliegen habe. Insofern muss ich eigentlich im Unternehmen querschnittlich, zumindest von den Grundzügen, Preisrecht verstehen.
Mhm. Dietmar, welche Unterlagen, Routinen und Verantwortlichkeiten schaffen denn aus deiner Sicht so eine echte Robustheit, also in Angebot, in Verhandlungen und im Projektverlauf?
Ja, ist zuerst mal die nachvollziehbare Dokumentationstrennung, das ist ganz klar. Ich muss mir immer klar sein, die Dokumentation muss einer Preisprüfung standhalten können. Sie muss aber auch schon im Vorfeld in der Angebotskalkulation so klar und sauber strukturiert sein, dass ich möglicherweise eine Festpreisbefähigung aus den Augen des öffentlichen Auftraggebers kommen kann. Wenn ich also hier in der Angebotskalkulation das Mengengerüst nicht sauber begründe, nicht sauber herleite, warum ich denn möglicherweise 100.000 Stunden brauche und nicht 80.000, dann werde ich schon Probleme haben, in der Angebotsprüfung in eine Festpreisbefähigung zu kommen. Und genauso gilt es dann natürlich in der Preisprüfung selbst, hier die saubere Belegung zu haben, wie denn dieses Mengengerüst sich aufgesetzt hat und warum es eben genauso ist, wie ich es in den Kalkulationsgrundlagen dann auch benannt habe. Und wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal in die unterschiedlichen Preistypen gehe, beim Marktpreis ist es eben keine Kostenprüfung, die erfolgt, sondern da ist es eine Prüfung der Umsatzakte, die entstehen. Also ich selbst muss für mich schon im Vorfeld in der Angebotsbildung klar sein, habe ich Umsatzakte, die entsprechend ja in diesen Bereich ziehen und damit eben auch den Preisprüfer davon überzeugen können, dass ich tatsächlich den Marktpreis hier vertragsgerecht hätte anbieten dürfen. Das ist das eine, du hast es angesprochen. Ansonsten falle ich zurück in eine Selbstkostenpreisbildung und da ist zweite Verteidigungslinie, wie du es angesprochen hast, eben eine vernünftige Selbstkostenpreiskalkulation notwendig. Inwieweit ein Selbstkostenfestpreis werden kann, das muss dann letztlich der Preisprüfer ja bestimmen. Und natürlich bei einer LSP, bei einem Selbstkostenpreis ist eine LSP-gerechte Kalkulation erforderlich, die sich auf der Grundlage der 52 Leitsätze dann entsprechend ableiten lässt. Zweite wesentliche Punkt sind prozessbegleitende Routinen, die ich brauche. Ich brauche zu Beginn natürlich die sogenannte Preisstrategie, wenn ich das will, die Preistypstrategie, also die Prüfung, Marktpreis oder Selbstkostenpreis. Wenn ich zum Marktpreis nicht komme, welcher Selbstkostenpreis wäre denn der richtig zu adressierende in der Angebotsabgabe? Habe ich die vorkalkulatorische Überschaubarkeit, dass ich überhaupt in eine Festpreisbefähigung käme? Das ist die wesentliche Grundlage dabei. Und eben auch immer wieder dann zu prüfen, habe ich eine Konsistenz in dem, was ich anbiete, mit Blick auf Zuschlagssätze, Rabattsätze etc. Gerade bei Marktpreisen, wenn ich eine Rabattstaffelung habe und die Rabattstaffel nicht konsistent anwende, habe ich schon einen Grund dafür geliefert, dass möglicherweise der Preisprüfer den Marktpreis verwirft. Und letztlich, ja, hinsichtlich klarer Verantwortlichkeiten, du hast es schon genannt, Matthias, in deinen Ausführungen, ist eine klare preisrechtliche Zuständigkeit zu regeln. Also hier ist immer jemand idealerweise zentraler Ansprechpartner für alle preisrechtlichen Fragestellungen, der dann auch im Wege der Preisprüfung logischerweise der konkrete Ansprechpartner für den Preisprüfer ist und das Zusatzwissen aus dem Unternehmen dann hineinfiltert für die Prozesse der Preisprüfung selbst. Ich habe auf der anderen Seite natürlich den Projektleiter, der dann zuständig ist für den gesamten Leistungsinhalt, aber auch für die Leistungsänderungen und der zuständig ist auch dann für die Einhaltung des Budgets über den Projektverlauf. Und letztlich habe ich dann Vertrieb und Angebotsabgabe, das Management, was dahinter steht, das die Verantwortlichkeit dafür zeigt, was aber dann letztendlich wegen der Implikationen, die aus dem preisrechtlichen Bereich wie aus dem Produktionsbereich, also aus dem PL-Bereich kommen, dann entsprechend mit einbinden muss. Dann habe ich auch schon oft erlebt, dass eben der Vertriebler natürlich mit Blick auf das Gewinnen eines Auftrages natürlich im Preis sehr entgegenkommen sein kann, der Preis aber dann letztlich den preisrechtlichen Vorschriften in der Höhe nicht mehr entspricht. Ne? Und letztlich dann zur Unterdeckung bei den Unternehmen führt. Das sind also Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Und wenn ich die drei Säulen eigentlich sauber abgestimmt habe, dann habe ich eine relative Robustheit mit Blick auf die VOBR 3053.
Mhm. Das klingt sehr kompakt, aber auch sehr interessant und ich bin froh, dass wir es als Podcast machen. Man kann es sich mehrmals anhören und wirklich die wichtigsten Punkte immer wieder auch rausgreifen. Zum Schluss wollen wir den Blick mal nach vorne richten. Preisrecht ist nicht nur ein Risikothema, richtig aufgesetzt kann es ja auch ein echter Wettbewerbsfaktor sein für Verlässlichkeit, für Verhandlungsfähigkeit und belastbare Wirtschaftlichkeit. Dietmar, was sollten Unternehmen, die ernsthaft im Geschäft mit Bundeswehr und SVI arbeiten wollen, in den nächsten 6 bis 12 Monaten konkret aufbauen?
Ich sag mal, natürlich hat der Rüstungsmarkt eine besondere Attraktivität über die letzten Jahre gewonnen. Die Verteidigungsumfänge sind ganz andere geworden, insbesondere seit 2022 beginnt mit dem Sondervermögen, aber jetzt auch in der Zukunft hinein mit den zusätzlichen Beträgen, die in Rede stehen, um eben die Bundeswehr hier wieder zukunftssicher auszugestalten und eben in der Verteidigungsfähigkeit und in der Bündnisfähigkeit entsprechend dann auch eben auszustatten. Wenn man in so einem Markt, der dann doch relativ stark reguliert ist, reüssieren will, dann würde ich ganz vorne anfangen und würde das, was du schon angesprochen hast, Matthias, natürlich gucken, wie komme ich in diesen Markt hinein. Ich muss also mich erst einmal ja bei Vergabeplattformen anmelden, um überhaupt zu sehen, welche Leistungen kann ich denn oder für welche Leistungen kann ich mich denn bewerben? Wo bin ich mit meinem Unternehmen, mit der Befähigung, die ich mitbringe, denn tatsächlich der richtige Partner für die Bundeswehr? Wichtig wird dann auch sein, eben gerade in dem Kontext eben Kenntnisse über das Vergaberecht zu haben. Das hatten wir auch schon angesprochen, Matthias, eben und hier insbesondere über die Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit, über die VSVGV, wie aber auch die unterschiedlichen Vergabeprozesse, die in diesen Vergaben dann entsprechend Berücksichtigung finden. Und letztlich, das hatten wir auch angesprochen, wesentlicher Auftraggeber im Bereich der Bundeswehrbeschaffung ist das Bundesamt für Ausrüstung, Informationsmanagement und Nutzung der Bundeswehr. Und hier ist es wichtig zu wissen, wie tickt denn der öffentliche Auftraggeber, um es mal so plakativ zu sagen. Ich glaube, da ist auch ein gutes Beispiel, das, was die Firma Wemcom anbietet mit dem Onboarding Military Business. Da gibt es eben die Einblicke, wie tickt die Bundeswehr, wie tickt der öffentliche Auftraggeber. Das ist ein guter Maßstab, um da reinzukommen. Und dann aber auch zu erfahren, wie komme ich denn möglicherweise in den ersten Kontakt mit dem öffentlichen Auftraggeber? Wie mache ich mich mit den Leistungen bekannt, die ich habe, da der öffentliche Auftraggeber überhaupt weiß, möglicherweise bei der oder der Leistung, die ich ausschreibe, gibt es auch die Firma XYZ. Dann natürlich Thema SVI und Bundeswehr erfordern hohe Qualitätsstandards. Hier ist natürlich ganz wichtig, eben den ISO 9001 zu haben als qualifiziertes Qualitätsmanagementsystem. Im Bereich der Bundeswehr natürlich die NATO-Standards der AQAP und Thema IT-Sicherheit, Cyber Defense, hohe IT-Sicherheitsstandards, die natürlich erforderlich sind. Und in den Momenten, wo ich denn tatsächlich in die Notwendigkeit komme, VS-vertrauliche Aufträge zu erfüllen, dann wäre dann natürlich auch der Aufbau einer entsprechenden Sicherheitsorganisation zu nennen. Mit Blick auf Preisrecht, ja, da würde ich, und die Dinge hatten wir schon genannt, erstens Aufbau einer entsprechenden Preisrechtskenntnis, eines Preisrechts nach Hause im Unternehmen. Und da würde ich auch nochmal ganz konkret sagen, Preisrecht ist wirklich kein Science Engineering. Preisrecht ist gelebte Kosten- und Leistungsrechnung. Und wenn ich eine vernünftige, aussagekräftige Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut habe, die mir über eine Kostenartenrechnung sagt, welche Kosten sind denn entstanden mit der Ausgliederung oder der Differenzierung in Einzel- und Gemeinkosten oder fixe und variable Kosten. Wenn ich über eine Kostenstellenrechnung sage, wo sind denn die Kosten entstanden, wie werden sie denn verteilt? Und wenn ich dann über die Kostenträgerrechnung sage, wofür sind die Kosten entstanden und wie gliedern sie sich auf die einzelnen Aufträge runter, dann bin ich eigentlich gesettelt und dann dürfte ich mich beruhigt zurücklehnen, dann erfülle ich vieles, was das Preisrecht erfordert.
Matthias, wo siehst du da aus Wemcom Sicht den größten Hebel, damit Unternehmen hier schneller belastbar werden?
Also wir sehen ja an den Ausführungen von Dietmar, dass eben auch, und das ist ja auch ganz wichtig, auch nochmal so die Amtssicht rauskommt. Also wie sollten das Unternehmen machen? Und deswegen, und das hast du Dietmar jetzt auch nochmal angesprochen, deswegen wirken wir als Wemcom eigentlich in allen drei Säulen, Consulting, Academy und Training, darauf hin, wirklich das Zusammenhangswissen eben auch sich zu erarbeiten, aber auch, und das sage ich gerne auch nochmal hier an dieser Stelle, dass wenn ich, und das greift nochmal, Tom, deine Frage von vor 5 Minuten auf, wenn ich in das Geschäft mit dem öffentlichen Auftraggeber Bundeswehr kommen will und damit eben auch das Rechtsgebiet öffentliches Preisrecht auch betrete, dann kann ich eigentlich nur die Unternehmen einladen, hier den ganzen Tag bei uns, also mit Dietmar Weinfeller in dem Fall auch zu buchen, weil ich dann einmal aus volkswirtschaftlicher, aus betriebswirtschaftlicher, aber vor allem aus preisrechtlicher, vergaberechtlicher und vertragsrechtlicher Perspektive mein Unternehmen gespiegelt bekomme und dann eben auch weiß, dass ich gut aufgestellt bin. Weil, und das ist auch nochmal ein Punkt, der eben auch herauskommt, wenn man Dietmar genau zuhört, wenn ich einmal Kostenarten, Kostenträger und Kostenstellenrechnung verstanden habe und das, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, das findet ja in dem ersten Jahr des betriebswirtschaftlichen oder volkswirtschaftlichen Studiums statt und wenn ich das mir nochmal vergegenwärtige, dann bin ich eigentlich schon ganz gut unterwegs. Aber ich muss auch wissen, wenn ich einmal auch eine Dokumentation der SÄM auch vorgelegt habe, dann sollte ich eben auch auf nicht nachvollziehbare Preissprünge eben auch verzichten, weil es ist dann einfach nicht mehr nachvollziehbar für den Preisprüfer. Und dann vielleicht nochmal so ich sag mal, ein Lichtblick oder nochmal was Positives an dieser Stelle, also positiven Sinne, weil mir natürlich klar ist, dass es eine hinreichende Komplexität hat. Wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, was ist so der Unterschied zwischen einem Preisprüfer und Steuerprüfer, dann sag ich jetzt so aus meiner Erfahrung, der Steuerprüfer, also jetzt sehr vereinfacht, aber der Steuerprüfer guckt eben auch schon, was kann er eigentlich streichen, ja, damit man wieder als Staat mehr Geld im Säckel hat. Das ist eigentlich beim Preisprüfer anders. Der Preisprüfer ist da schon sehr, ich sag mal, entspannt, was die Kosten angeht. Der will auch, ich sag mal, der hat jetzt keinen Reflex zu streichen, sondern er will schon auch alle Einzelkosten erfassen. Dazu lädt er auch ein. Er möchte auch nachvollziehbare Anteile an den Gemeinkosten genauso berücksichtigen. Und er ist auch sehr daran interessiert, auch Risiken zu erfahren, auch die zu bewerten und damit eben auch zu berücksichtigen, weil der Bund ja ein ganz starkes Interesse hat, seine Lieferanten auch zu halten. Die sollen nicht kaputt gemacht werden, die sollen gehalten werden und denen soll eben auch, nochmal Stichwort Bonner Formel, auch eine Mindestmarge auch zugestanden werden. Und insofern muss man auch sagen, dass der Preisprüfer da eben auch immer schon ein guter Sparringspartner eben auch sein kann, wenn man ordentlich mit dem umgeht. Und dafür dient ja auch Dietmar hier bei uns im WIMCOM, frühzeitig einen Sparringspartner für die Unternehmen auch darzustellen.
Zum Schluss an euch beide die Bitte für so einen ganz kurzen und prägnanten Impuls noch, den wir dann unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchten. Dietmar, was ist aus deiner Sicht der wichtigste Denkfehler beim Thema Preisrecht? Ganz kurz und kompakt zusammengefasst.
Ja, für mich der wesentliche Denkfehler ist die Vorstellung, dass die Vertragsparteien den Preis festlegen. Und das hast du schon so schön gesagt, der Preis wird festgelegt aufgrund der Vorgaben und Erfordernisse des Preisrechts und letztlich dann eben im Preisprüfwege dann letztlich dann bestimmt. Also ich könnte auch einen Vertrag vereinbaren ohne Nennung eines Preistyps. Der Preistyp ergibt sich aus der Verordnung selbst.
Mhm. Matthias, warum ist Preisrecht für Unternehmen strategisch relevant und eben nicht nur kaufmännisches Beiwerk?
Es ist strategisch relevant, weil ich mir beim Einstieg oder auch bei der Fortsetzung des Geschäftes genau überlegen muss, so wie Dietmar auch ausführt, was ist der zu erwartende Preistyp? Wie muss ich auf dieser Grundlage kalkulieren? Es kann manchmal sein, dass ich nach dem Zwei-Säulen-Prinzip kalkulieren muss. Auf der einen Seite aus Marktpreisperspektive und auf der anderen Seite aus Selbstkostenperspektive. Das muss ich sehr diszipliniert machen. Und bei aller Begeisterung für das Folgen des oder Befolgen des Preisrechts ist eben meine Bitte, ich sage an die Welt da draußen, die alle unseren Podcast hören, schaut euch das auch wirklich betriebswirtschaftlich an, weil ihr müsst betriebswirtschaftlich durchhalten und das bedeutet eben auch immer Investitionen zu tätigen und wer betriebswirtschaftlich nicht reingeht, wird eben schneller aus dem Markt rausfliegen, als ihm lieb ist und deswegen ist das nochmal meine ganz starke Forderung an alle da draußen.
Matthias, ich kann so gut verstehen, dass du Dietmar ins Team geholt hast. Und nach dieser Folge, glaube ich, können das alle nachvollziehen. Danke dir, Matthias. Und danke, Dietmar.
Ja, vielen Dank, Tom.
Danke, Tom. Ja, Matthias.
Das war Inside Military Business mit der größten deutschen Unternehmensberatung im Business to Military, der WIMCOM. Lust auf mehr? Als Kunde vielleicht? Oder Lust auf unsere Academy und Coaching? Alle Infos auf wimcom.de.